7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich kann Ihnen sagen, die Schlagzahl an den Finanzmärkten und bei den börsennotierten Unternehmen legt mächtig zu. Die Quartalsberichtssaison läuft zunehmend auf Hochtouren. Und davon wird, wie Sie hören werden, auch diese Episode geprägt sein. Heute ist Freitag, der 25. Oktober und wir werfen einen Blick auf die anstehende 44. Kalenderwoche. Unter anderem befassen wir uns mit den Quartalszahlen von Volkswagen und Lufthansa. Aber einen besonderen Fokus legen wir auf die Quartalsbilanz von Adidas. Da war ja zuletzt so einiges los. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim Herr, Korrespondent aus unserer süddeutschen Redaktion, sowie Sabine Reifenberger, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Doch zunächst werfen wir einen Blick auf eine Zahlenvorlage zum dritten Quartal, die am Dienstag bereits erfolgte und traditionell den Reigen der Quartalsberichterstattung eröffnet, nämlich die von SAP. Und unter anderem bei diesem Thema ist meine Kollegin Sabine Reifenberger eine ausgesprochene Spezialistin. Hallo Sabine.
Hallo Franz, grüß dich.
Sabine, wie erwähnt, fiel in den ersten Tagen dieser Woche der Startschuss in der DAX-Quartalsberichterstattung. Den Anfang hat der mit Abstand schwerste DAX-Wert gemacht, SAP. Der Softwarekonzern hat ja mit seinen Zahlen für das dritte Quartal ordentlich überrascht und auch einige Beobachter auf dem falschen Fuß erwischt. Analysten hatten im Vorfeld eigentlich ein solides, aber eher unspektakuläres Quartal erwartet. Doch am Ende hat SAP die Erwartungen deutlich übertroffen.
Ja, das stimmt. Zum Beispiel beim Betriebsergebnis. Das lag im dritten Quartal bei rund 2,2 Milliarden Euro und damit etwa 10% über dem, was die Konsensschätzung der Analysten vorhergesagt haben. Also da haben einige sich ein bisschen verschätzt. Der Umsatz landete bei 8,47 Milliarden Euro und getrieben wurde er erneut von den Cloud-Erlösen. Die sind um 25% gestiegen und machen jetzt schon mehr als 4,3 Milliarden Euro aus. Was die Analysten aber auch nicht auf dem Schirm hatten, SAP hat dann auch noch die Prognose angehoben.
Ja, genau, die Ziele bei den Cloud- und Softwareerlösen, beim Betriebsergebnis und dem Free Cashflow wurden von SAP nach oben gesetzt. Nach 3 von 4 Quartalen dürfte ja die eine oder andere Entwicklung auch schon ganz gut absehbar sein, oder?
Das ist so und man muss auch sagen, was das Management immer wieder betont, entscheidend für die Zielerreichung soll das vierte Quartal sein. Das ist traditionell im Jahresverlauf das stärkste für die SAP. Es gibt aber auch jetzt schon Analystenstimmen, die sogar in dieser angehobenen Prognose noch Luft sehen und sagen, die ist eher konservativ. Jefferies zum Beispiel hat es mal am Free Cashflow festgemacht. Da hat SAP die Erwartungen auf 3,5 bis 4 Milliarden Euro angehoben. Vorher lag die Prognose bei rund 3,5 Milliarden. Und nach den ersten 9 Monaten standen schon mehr als 5 Milliarden Euro jetzt in den Büchern. Also da ist sogar noch Spielraum für Mittelabflüsse im vierten Quartal eingepreist.
Ja, das ist eine ganz schöne Diskrepanz. Die Aktionäre hatten ja zuletzt reichlich Freude an der Aktie. Seit Jahresbeginn hat SAP fast 60% an Wert gewonnen. Das sind ja an sich gute Neuigkeiten, doch Beobachter sehen die Entwicklung auch ein wenig mit Sorge. Warum ist das so?
Das liegt an der sogenannten Kappungsgrenze, die legt fest, dass das Gewicht eines Werts im DAX, in diesem Index, maximal 15% betragen soll. Und da ist SAP jetzt schon wieder angestoßen an diese Decke. Die Waldorfer sind jetzt bei der Marktkapitalisierung fast bei der 270 Milliarden Euro Marke. Und man muss sagen, die Kappungsgrenze ist auch erst vor wenigen Monaten angehoben worden. Die lag vorher bei 10%. Und das war damals eine Marke, die der Gase-Konzern Linde erreicht hatte. Die Folgen sind bekannt. Linde war zunächst sowohl in New York als auch in Frankfurt notiert und hat dann gesagt, dass man auf eine Einzelnotierung alleine noch in New York wechselt. Da kommt jetzt natürlich bei manchen die Sorge auf, dass auch SAP, wenn man an diese Kappungsgrenze stößt, vielleicht dem Börsenstandort irgendwann den Rücken kehren könnte.
Ja, und was sagen die Waldorfer dazu?
Die beschwichtigen erstmal ein wenig. Der Finanzchef Dominik Asam hat in dieser Woche im Deutschlandfunk nochmal gesagt, im Vordergrund stünde es, aus den USA Kapital nach Deutschland zu holen und nicht den Finanzplatz Deutschland zu verlassen.
Jetzt hast du aber gerade gesagt, SAP ist mit 270 Milliarden Euro an der 15% Kappungsgrenze. Wie viel Luft ist denn da bei den anderen DAX-Werten?
Da kann man unbesorgt sein, die haben noch reichlich Luft. Also wenn man es mal vergleicht, SAP mit diesen 270 Milliarden Euro ist mit Abstand der schwerste Wert. Der zweitgewichtigste DAX-Wert ist dann Siemens. Die kommen auf knappe 150 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Die Telekom liegt etwas unter 140 Milliarden Euro. Also da ist schon ein ganz großer Abstand. Und zum Vergleich mal die einstige Industrieikone Volkswagen. Die wiegt an der Börse gerade noch rund 50 Milliarden Euro.
Jetzt aber zur kommenden Woche. Da steht, wie erwähnt, unter anderem die Vorlage des Quartalsberichts von Adidas im Fokus. Und hierfür begrüße ich Joachim Herr, Korrespondent in unserer süddeutschen Redaktion. Hallo Joachim.
Hallo Franz, grüß dich.
Joachim, am 15. Oktober hat Adidas schon zum dritten Mal in diesem Jahr die Geschäftsprognose erhöht. Das ist ja durchaus bemerkenswert. Wie kommt das?
Man kann sagen, Adidas holt Schwung für mehr Wachstum. Der Vorstand mit Björn Gulden an der Spitze rechnet inzwischen mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 10% in diesem Jahr. Das ist also jetzt wieder zweistellig. Und im Frühjahr hatte der Vorstand lediglich einen Anstieg um einen mittleren einstelligen Wert in Aussicht gestellt. Allerdings muss man wissen, Gulden ist ja für seine vorsichtigen Prognosen bekannt, lässt da immer noch etwas Luft nach oben. Das war auch schon so, als er Konzernchef von Puma war.
Ja, das hattest du ja auch etwa vor einer Woche in einem Kommentar moniert. Aber warum läuft es besser als anfangs erwartet?
Das hat vor allem zwei Gründe. Sowohl die Verkaufszahlen der Lifestyle-Produkte als auch der Schuhe und Textilien für den Sport, also in der Performance-Kategorie, haben stärker angezogen, als Gulden es der Marke mit den drei Streifen offenbar zunächst zugetraut hatte. Es gibt noch einen Sondereffekt. Die als Terrace bezeichneten Retro-Schuhe mit flachen Sohlen verkaufen sich nach wie vor recht gut. Also dazu gehören Modelle wie Samba, Campus, Gazelle, die sehr begehrt sind. Und das hat sich nach dem zweiten Quartal gezeigt. Die zwei großen Fußballturniere gaben ebenfalls einen kleinen Schub, insbesondere natürlich im Fußballgeschäft. Das war die Europameisterschaft in Deutschland und die Copa America in den USA. Nochmal zur Erinnerung, im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz währungsbereinigt um 11%. Im dritten waren es jetzt nach den vorläufigen Zahlen 10%.
Naja, das klingt in der Tat gut. An die Samba-Schuhe erinnere ich mich noch gut, die hatte ich auch als Jugendlicher. Aber was ist denn mit dem Problemgeschäft mit den Yeezy-Schuhen? Wie haben sich da die Dinge entwickelt?
Ja, nochmals kurz zur Erinnerung, zur Info unserer Hörer und Hörerin. Im Oktober 2022 hat Adidas die Kooperation, die bis dahin sehr erfolgreich war, mit dem Rapper Kanye West beendet. Kanye West ist ja auch Designer, war Geschäftspartner von Adidas, aber wegen seiner rassistischen, antisemitischen und sexistischen Äußerungen war es dann nicht mehr tragbar für Adidas, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Und ja, so sind einige Millionen Paar Yeezy-Schuhe übrig geblieben. Das Geschäft damit läuft jetzt ganz passabel. Ein Teil der Erlöse hat Adidas gespendet, verkauft die restlichen Schuhe in Tranchen unter eigener Regie. Und entgegen den Erwartungen zu Jahresbeginn hat der Verkauf von Yeezy in den ersten 9 Monaten immerhin 150 Millionen Euro zum Betriebsergebnis beigetragen. Anfangs hatte Gulden damit gerechnet, dass sich Yeezy nur neutral auf den Ertrag auswirken wird.
Okay, aber dann lass uns mal einen Blick auf die Prognose werfen. Wie sieht die denn nun für das Ergebnis des Konzerns aus?
Nach der dritten Erhöhung rechnet der Vorstand jetzt mit einem Betriebsergebnis von rund 1,2 Milliarden Euro in diesem Jahr. Wer gerechnet hat, sich die ersten 9 Monate anschaut, der wundert sich. Da kommen nämlich 1,28 Milliarden Euro schon heraus. Davon knapp 600 Millionen Euro jetzt im dritten Quartal. Da muss man aber wissen, das vierte ist saisonal das schwächste, auch weil Wintersport nicht so eine große Bedeutung für Adidas hat. Und im vergangenen Jahr war das Betriebsergebnis im Schlussabschnitt sogar deutlich negativ. Minus 377 Millionen Euro waren es. Das lag vor allem an der Abwertung des argentinischen Peso.
Ja, interessant. Aber wie ist ein Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro im Vergleich mit den Vorjahren einzuordnen?
Also verglichen mit den beiden Vorjahren bedeutet das eine erhebliche Steigerung. 2022 waren es 669 Millionen Euro, im vergangenen Jahr nur 268 Millionen Euro. Allerdings diese 1,2 Milliarden Euro, die jetzt für dieses Jahr angestrebt werden, sind noch ein gutes Stück von den besten Werten entfernt. 2021 erzielte Adidas knapp 2 Milliarden Euro. 2019 waren es sogar 2,66 Milliarden Euro. Insgesamt aber zeigt die Verbesserung in diesem Jahr, dass Gulden auf dem Weg vorankommt, der Marke die alte Stärke zu geben und das Geschäft auch wieder profitabler zu machen. Der Quartalsbericht, der am 29. Oktober veröffentlicht wird, wird einen Zwischenstand geben, wie weit er auf diesem Weg ist.
Aber die jüngst verkündete gewachsene Zuversicht verpuffte an der Börse. Seit der Veröffentlichung am 15. Oktober, auf die du dich bezogen hast, verlor die Aktie rund 10% an Wert. Hast du dafür eine Erklärung?
Wahrscheinlich ist vieles schon eingepreist gewesen in dem Kurs. Häufige Erhöhung der Prognose bedeuten ja, dass es einen gewissen Abnutzungseffekt gibt. Und man muss auch sehen, dass seit Jahresbeginn der Kurs immer noch etwa ein Fünftel zugelegt hat. Seit Guldens Arbeitsbeginn Anfang 2023 beträgt das Plus immer noch 70%. Mitte Oktober stand der Kurs mit rund 240 Euro auf dem höchsten Stand in diesem Jahr. Verglichen mit den 184 Euro Ende 2023 waren das immer noch rund 30% mehr. Und wie gesagt, seit Guldens Arbeitsbeginn sind es sogar noch 70%.
Ja, das kann sich in der Tat sehen lassen und ist ja auch immerhin deutlich besser als die Zwischenbilanz der größten Konkurrenten.
Richtig. Weltmarktführer Nike büßte in diesem Jahr an der Börse ein Viertel ein. Der kleinere Wettbewerber Puma, hinter Adidas ja die Nummer 3, immerhin ein gutes Fünftel.
Ja, wo du Puma gerade erwähnst, bei denen kommen ja die Quartalszahlen in der Folgewoche am 6. November. Und bei Nike war ja schon klar, dass das Geschäft seit einiger Zeit nicht besonders gut läuft, erst recht nicht im Vergleich mit Adidas. Woran hakt es bei den beiden?
In der Tat, Nike hinkt in Sachen Wachstum derzeit Adidas klar hinterher. Puma kommt da gerade auch nicht mit. Und in das neue Geschäftsjahr, das am 1. Juni begann, startete Nike, immerhin Weltmarktführer, mit einem Rückgang des Umsatzes um 10%. Die Jahresprognose wurde gleich ganz kassiert. Und mit dem aus der Frührente zurückgekehrten Elliot Hill an der Spitze des Unternehmens will Nike die Wende zum Besseren schaffen. Sein Vorgänger John Donahoe hatte verstärkt auf das margenstärkere Geschäft mit eigenen Läden und Onlinehandel gesetzt, also dieses Direct-to-Consumer-Geschäft. Doch wie der frühere Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt hat Donahoe offenbar die Bedeutung der Fachhändler fürs gesamte Geschäft unterschätzt. Und das ist eine Stärke von Gulden, der ja einen engen Kontakt zu den Fachhändlern pflegt. Das hat er schon bei Puma gemacht, jetzt bei Adidas. Das ist für ihn auch ein wichtiger Pfeiler seiner Strategie, um die Marke zu stärken. Und ja, die vorläufigen Zahlen fürs dritte Quartal haben gezeigt, er kommt voran bei dieser Arbeit.
Ja, vielen Dank, Joachim. Dann sind wir ja mal gespannt, was dieser Zwischenstand am 29. Oktober bringt und wie es bei Adidas danach weitergeht. Und dann in der Folgewoche, was die Zahlen von Puma so bringen. Und nun zu weiteren Themen und Terminen der kommenden Woche. Am Dienstag berichtet die Lufthansa über ihr drittes Quartal. Das umfasst ja einige Ferienwochen. Für eine Fluggesellschaft dürfte das doch eigentlich ein vielversprechender Zeitraum sein, oder Sabine?
Ja, an sich schon. Traditionell holt die Lufthansa den Großteil des Gewinns im dritten Quartal. Es kommt jetzt allerdings das Aber. Der Airline weht von verschiedenen Seiten ziemlich heftiger Gegenwind ins Gesicht. Darauf hat sie jetzt die Marktteilnehmer auch schon mal eingestimmt. Die Lufthansa hat schon angekündigt, dass sie im Vergleich zum Vorjahr beim Gewinn mit einem Rückgang rechnet.
Jetzt hast du gerade gesagt, es weht von einigen Seiten Gegenwind ins Gesicht. Aus welcher Richtung denn besonders stark?
Also besonders betroffen, muss man sagen, ist die Kernmarke, die Lufthansa selber, die zuletzt für 36% des operativen Gewinns stand. Und die musste bereits im zweiten Quartal einen Ergebniseinbruch hinnehmen, hat auch nach wie vor zu kämpfen. Ein Hauptthema ist der scharfe Wettbewerb von Airlines aus China. Die chinesischen Carrier, die überfliegen nämlich im Gegensatz zur Lufthansa nach wie vor auch den russischen Luftraum. Das bringt ihnen natürlich deutliche Kostenvorteile. Die Strecke zu den asiatischen Destinationen ist dadurch deutlich kürzer. Die Flugzeiten sind geringer. Und diese Vorteile können die chinesischen Carrier auch in günstigere Preise ummünzen. Und hier in Deutschland auf dem Heimatmarkt, da kämpft die Lufthansa auch. Da machen ihr steigende Steuern und Gebühren zu schaffen.
Am Mittwoch gibt es dann ein Update von Volkswagen und die Erwartungen im Vorfeld sind nicht allzu optimistisch. Immerhin gab es ja in diesem Jahr bereits zwei Gewinnwarnungen.
Ja, das ist die aus Aktionärsicht wenig erfreuliche Ausgangslage. Das Sommerquartal ist bei Volkswagen ohnehin üblicherweise schwächer als die anderen. In diesem Fall hat aber das Management auch im Vorfeld schon auf das voraussichtlich schwächste Quartal in diesem Jahr eingestimmt. Man geht von einem operativen Gewinn von bis zu 3,5 Milliarden Euro aus. Das berichten zumindest die Analysten von Bernstein Research nach dem jüngsten Pre-Close-Call aus Wolfsburg.
Ja, und für das Gesamtjahr hat VW das Jahresziel schon auf rund 18 Milliarden Euro gesenkt. Muss man ja trotzdem mal ketzerisch fragen, ist das denn realistisch?
Das ist realistisch, sofern das vierte Quartal wieder besser läuft. Da müsste dann wohl ein operatives Ergebnis von etwa 4,5 Milliarden Euro erzielt werden. Dann käme man in Summe noch in Richtung 18 Milliarden Euro.
Ja, auf Volkswagen schauen ja naturgemäß auch viele Analysten. Wie schätzen die denn die aktuelle Lage ein?
Die Branchenbeobachter sind verständlicherweise wohl auch eher skeptisch. Nach dem jüngsten Analystenbriefing hatte zum Beispiel Deutsche Bank Research gesagt, die meisten Eckzahlen im dritten Quartal dürften negativ ausfallen und die Bank hat auch das Kursziel für die VW-Vorzugsaktie gesenkt, zuletzt recht deutlich von 150 auf 115 Euro.
Ja, ein ganz schöner Schritt. Das Umfeld gibt ja auch wenig Anlass für Optimismus. Bei VW steht ein harter Sparkurs bevor und die weltweiten Auslieferungen sind laut Zahlen von Mitte Oktober im dritten Quartal um gut 7% gefallen.
Ja, das hat insgesamt jetzt auch die Bonitätswächter der Ratingagentur Moody's schon auf den Plan gerufen. Die äußern sich mittlerweile ebenfalls kritischer. Sie haben den Ausblick, der zuvor als stabil gewertet wurde, auf negativ herabgestuft. Und Moody's begründet das mit der schwächeren Geschäftsentwicklung und sagt, dieser negative Trend habe sich eben in den vergangenen Monaten noch beschleunigt durch das insgesamt schwache Marktumfeld im Autosektor. VW hat zwar Gegenmaßnahmen beschlossen, das erkennt Moody's auch an, sagt aber, die sind mit Umsetzungsrisiken verbunden. Und die Ratingagentur rechnet jetzt frühestens Anfang 2026 mit positiven Effekten für die Profitabilität und den Mittelzufluss bei VW.
Und wie immer an dieser Stelle eine Auswahl weiterer Termine der kommenden Woche, die zumindest kurz Erwähnung finden sollten. Am Dienstag veröffentlicht der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Nutzfahrzeugneuzulassungen im dritten Quartal. In Köln findet der Bürgerdialog jetzt mit Bundesfinanzminister Christian Lindner statt. Und in Nürnberg wird die monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland von den Marktforschungsinstituten GfK und NEM vorgestellt. Zur Wochenmitte wird das DIW Konjunkturbarometer in Berlin veröffentlicht und es gibt drei interessante Veranstaltungen in Frankfurt. Zum einen die 7. DVFA Governance and Stewardship Conference, zum anderen das Impact Festival 2024, Europas größte B2B-Veranstaltung für nachhaltige Innovation. Die ist bis Donnerstag angesetzt und außerdem gibt es noch die IPO Night 2024 unter dem Motto Die Kunst des Börsengangs. Am Donnerstag informiert der Maschinenbauverband VDMA über den Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau im September sowie im dritten Quartal. In Singapur ist wegen Diwali Börsenfeiertag und dann kommen noch die Zinsentscheide der Bank of Japan und der bulgarischen Nationalbank. Und zum Wochenabschluss ist in Schweden wegen Allerheiligen nur ein verkürzter Börsenhandel vorgesehen. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17 Uhr. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende, damit Sie fit sind für dieses neumodische Fest Halloween, das ebenfalls nächste Woche ansteht. Sabine, wirst du dich da verkleiden?
Ich habe tatsächlich ein ganz praktisches Accessoire. Das ist ein sehr kleidsames Hütchen mit einem schwarzen Schleier und auf dem krabbeln so kleine Plastikkunstspinnen rum. Hat auch den Vorteil, man hat es auch schnell wieder abgesetzt, wenn man wieder vorzeigbar aussehen möchte.
Klingt erschreckend. An dieser Stelle aber vielleicht noch die Erinnerung daran, dass an diesem Wochenende die Umstellung zur Winterzeit helfen könnte bei der Erholung vor diesem Fest. Denn immerhin gewinnen wir ja eine Stunde dazu.
Das ist doch schön. Nutzen Sie sie weise. Und nächsten Freitag geht es hier mit 7-Tage-Märkte weiter. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.